Ja, liebe Geschwister, ja, wir haben heute Nachmittag ein brisantes Thema, ein spannungsreiches Thema, das hat der Lothar schon so angekündigt, nämlich das Thema des charismatischen Lobpreises. Ja, und das ist ein Thema, das, denke ich, fast jeden Christen heute beschäftigen muss, weil diese Lieder der charismatischen Bewegung eigentlich sehr, sehr weit auch in ansonsten nicht charismatische oder sogar anticharismatische Kreise, Gemeinden hineingedrungen sind, weil sie vor allen Dingen auch ganz viel von jüngeren Christen gesungen werden. Das geht ja heute auch über die Gemeinden hinaus und parallel an ihnen vorbei über irgendwelche Streamingdienste und irgendwelche Downloads von Musikdateien, und man hört ja heute Musik eben da relativ unabhängig auch von der Gemeinde, privat, und dort sind diese charismatischen Lieder sehr, sehr weit verbreitet. Und es geht hier um etwas sehr Zentrales. Es geht letztlich darum, ob hier wirklich der Herr Jesus Ehre bekommt oder ob da ein anderer Geist und ein anderer Jesus eben letztlich dem wahren Herrn Anbetung raubt. Das ist also ein sehr ernster Gedanke, aber ich möchte zum Eingang mal dieses Thema wirklich auch einleiten über 2. Korinther 11, über diese Aussagen, die der Apostel Paulus da gemacht hat und die für mich zentral sind zum geistlichen Verständnis der charismatischen Bewegung und auch der verwandten Verführungsbewegung. Ich lese 2. Korinther 11 ab Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier wird eigentlich ganz deutlich gezeigt, was eigentlich der Wesenskern aller Verführung innerhalb der wahren gläubigen Gemeinde ist. Da wirken andere Geister, sie stellen einen anderen Jesus vor und ein andersartiges Evangelium. Ja, das ist der Kern von Verführung in der katholischen Kirche. Das ist der Kern der Verführung bei den Zeugen Jehovas. Das ist der Kern der Verführung in der modernen Bibelkritik. Überall geht es um einen anderen Geist, ein anderes Evangelium und eben auch einen andersartigen Jesus. Ja, und wenn dann irgendwelche Charismatiker sagen, ja, da fallen sie um in Trance und zappeln und schreien hysterisch und lachen und können nicht mehr aufhören, aber sie werden erfüllt von Liebe zu Jesus während dieses mystischen, ekstatischen Erlebnisses, dann müssen wir fragen, welcher Jesus? Ist es der Herr Jesus Christus der Schrift oder ist es ein falscher Jesus? Das ist eine harte Frage. Viele würden diese Frage erschrocken zurückweisen. Aber wer einmal in dieser Bewegung war, der weiß, dass es dort um einen falschen Jesus geht, der sich offenbart. Ja? Und deswegen ist auch die Frage der Musik eine so brisante Frage, weil es geht nicht um Geschmacksfragen. Ja? Die normale Behandlung dieser Frage ist, naja, ihr, die ihr den charismatischen Lobpreis ablehnt, ihr seid einfach ein bisschen alt oder ein bisschen altmodisch. In der Jugend singt man halt andere Lieder. Ja, alle Musik ist Gottes Musik und es ist ja letztlich Geschmacksfrage, ob man jetzt eben Rock und Pop und Charismatik hört oder lieber alte Glaubenslieder. Ja, das ist eine Verharmlosung, das ist nicht richtig. Ja, sondern die Frage, welches Liedgut wir in den Gemeinden einsetzen und auch welches Liedgut als Anbetung auf den Altar Gottes im Heiligtum Gottes kommt, das ist eine sehr ernste und wichtige Frage. Und wir wollen uns daran erinnern, dass wir das Heiligtum Gottes sind als Gemeinde. Ja, vielleicht erinnern wir uns daran auch im 2. Korintherbrief, etwas weiter vorne im 6. Kapitel, lesen wir ja, was die Berufung der Gemeinde ist. Ich lese ab Vers 16, 2. Korinther 6. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Also die Gemeinde, das lehrt die Bibel übrigens auch in Epheser 2,20 und anderen Stellen, ist ein heiliger Tempel Gottes. Und wir sind ein heiliges Priestertum, berufen, geistliche Lobopfer zu bringen, die Gott verherrlichen soll. Und genau weil wir eine solche hohe und heilige Berufung haben, können wir nicht sagen, es ist egal, welches Liedgut wir als Lobopfer für den Herrn darbringen. Ja? Damals im Alten Testament wurde das ganz genau vorgeschrieben und es wurde auch ganz genau gezeigt, was ist das Räucherwerk, das vor Gott wohlgefällig war. Und es wurde ganz klar gesagt, ein fremdes Räucherwerk durfte man nicht vor Gott bringen. Und auf der anderen Seite durfte man dieses Räucherwerk auch nicht zu irgendwelchen profanen Dingen benutzen. Ja? Und das ist ja eine sinnbildliche Lehre, die uns etwas zu sagen hat. In der Gemeinde sollten wir eben wirklich darauf achten, welche Art von Liedgut wir einsetzen. Das ist keine Geschmacksfrage, sondern eine höchst gewichtige geistliche Frage. Und das möchte ich mit uns etwas näher auch beleuchten. Wie gesagt, die Frage, dass wir Lob und Anbetung eigentlich darbringen sollen, dass es unsere Berufung ist, das ist durchaus richtig, ja. Und in dieser Beziehung haben die Charismatiker nicht Unrecht, wenn sie da einen Akzent drauf setzen. Aber die Frage ist, was für eine Art von Anbetung bringen sie denn vor Gott? Ist es Gott wohlgefällig? Ist es nach geistlichen Gesichtspunkten gesehen gesund oder eben nicht? Und deswegen möchte ich am Anfang so einige Worte sagen, auch über die biblische Anbetung der Gemeinde. Weil das sind auch viele Missverständnisse, denke ich, im Raum. Und Menschen haben zum Teil eine verkürzte menschliche Vorstellung von diesem heiligen Priesterdienst, zu dem wir berufen sind. Ich lese vielleicht zur Erinnerung noch einmal die Stelle in 1. Petrus 2, die wir alle, denke ich, kennen, Vers 5. So lasst euch, auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist unsere Berufung, ja. Geistliche Opfer, nicht fleischliche Opfer, nicht falschgeistige, sondern vom Geist Gottes geleitete und bewirkte Opfer der Anbetung, des Lobes. Das ist unsere höchste Berufung. Ich bin ja der Überzeugung, dass die Gemeinde drei zentrale Aufgaben hat. Manche sagen, die Gemeinde hat nur die Aufgabe zu evangelisieren und das ist die einzige Berufung der Gemeinde. Das glaube ich nicht, stimmt so nicht. Die Bibel kennt drei verschiedene Ebenen unseres Dienstes und ich persönlich glaube, die Anbetung ist die wichtigste. Ja, die erste und höchste Stufe des Dienstes und Auftrags der Gemeinde ist, dass sie ein Priestertum ist und ein Heiligtum Gottes auf der Erde und berufen ist, geistliche Opfer darzubringen, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist übrigens deswegen aus meiner Sicht die höchste Berufung, weil wir sie auch im Himmel weiterführen. Wir evangelisieren im Himmel nicht mehr, wir erbauen auch keine Gläubigen mehr im Himmel, aber wir beten Gott weiterhin an. Ja, die zweite Berufung ist nach innen. Das war vielleicht die Berufung nach oben. Die Berufung nach innen finden wir in Epheser 4, da werden wir morgen drüber sprechen, dass wir berufen sind, einander zu erbauen, dass die Heiligen zugerüstet werden durch das Leben in der Gemeinde und hinwachsen zu Christus hin, zum vollkommenen Mannesreifen. Ja, das ist unsere Aufgabe als Gemeinden, die Gläubigen zu fördern, im Glauben weiterzubringen. Und die dritte Aufgabe ist natürlich nach außen Evangelisation, das Zeugnis des Evangeliums. Das ist ganz wichtig, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wenn wir nur die Evangelisation sehen, dann kommt die Bedeutung der Anbetung zu kurz. Man vernachlässigt es, denkt, da genügt alles, was man gerade so hat, um es Gott darzubringen. Und das ist ein verhängnisvoller Fehler. Ja? Deswegen drei Aufträge, die alle wichtig sind: die Anbetung Gottes, die Auferbauung der Heiligen und das Zeugnis des Evangeliums in der Welt. Ja? Und das, mit diesem ersten Auftrag beschäftigen wir uns jetzt auch. Ja? Und da wollen wir eben auch noch mal lesen, was da in Hebräer 13 steht. Es ist ja praktisch die Anschlussstelle an 1. Petrus 2, Vers 5. Hebräer 13, Vers 15 heißt es: Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir sollen also beständig ein Lobopfer darbringen. Lob, Dank, Anbetung soll beständig aufsteigen von den Gläubigen auf zu Gott. Das bedeutet, dass auch die Gemeinde eigentlich bei jeder Versammlung, wenn es möglich ist, ein Opfer des Lobes und des Dankes zu Gott darbringen sollte. Und zwar ist es nicht nur in Liedern der Fall, sondern die Grundform der Anbetung ist das freie, mündliche Gebet der Gläubigen. Ja? Auch das Gebet der Gemeinde, das gesprochene Gebet. Lieder gehören da auch dazu. Aber manche Leute scheinen zu meinen, man kann Gott gar nicht anbeten, wenn man nicht Lieder singt oder vielleicht sogar bestimmte Lieder singt. Ja? Das stimmt so nicht. Sondern die kostbarste und wichtigste Form ist eigentlich das freie Gebet der Gläubigen. Und das kann eigentlich jeder Gläubige, sollte jeder Gläubige jeden Tag in seiner Andacht praktizieren. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Wir dürfen und sollen Gott loben, ehren und anbeten jeden Tag. Ja? Ja. Und dann haben wir eben auch diese zentrale Stelle in Johannes 4, die wichtig ist für unser Thema. Wir kennen das, denke ich, auch soweit, wo der Herr Jesus dieser Samariterin etwas ganz Wichtiges sagt, auch für uns Wichtiges sagt. Vers 22, 23 und 24 und voll in Johannes 4. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir sind inzwischen in einem so grauenvollen Irrtum angelangt, dass viele Evangelikale aufgrund der Lehren der Charismatiker meinen, anbeten im Geist heißt, dass man in Zungen brabbelt. Völliger Unsinn. Das stimmt überhaupt nicht. Anbetung im Geist bedeutet, das Lob und die Anbetung Gottes muss durch den Heiligen Geist geleitet und gewirkt sein. Alles, was aus dem Fleisch kommt, ist Gott nicht wohlgefällig. Ja? Das ist eigentlich die Lektion auch aus Johannes 4, denn die Juden haben ja eine von Gott eigentlich vorgeschriebene Anbetung gehabt. Aber der Herr Jesus sagt, jetzt, wo dieses neue Zeitalter der Gemeinde, der Gnade vor der Tür steht, ist diese Anbetung der Juden, die im Fleisch geschehen ist, nicht mehr Gott wohlgefällig, sondern es geht um eine höhere Ebene der Anbetung. Und da geht es darum, das kann eigentlich nur jemand praktizieren, der den Heiligen Geist empfangen hat. Das war ja zu der Zeit des Herrn Jesus noch gar nicht möglich. Ja? Der Geist Gottes war noch nicht da, Johannes 8, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Der Geist Gottes kam erst zu Pfingsten und diese Art von Anbetung war erst möglich in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Bei den Gläubigen in Christus, denn jeder Gläubige, der sich bekehrt hat und wiedergeboren ist, in dem wohnt der Heilige Geist. Und in dem leitet der Geist Gottes, wenn es richtig läuft, unser Gebetsleben, unsere Anbetung, unseren Dienst, unser Zeugnis, alles soll in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes geschehen. Wandelt im Geist, Galater 5 heißt genau das, ja? Und betet im Geist, Judasbrief heißt nicht betet in Zungen, das ist so eine verrückte Verfälschung, sondern betet im Geist heißt betet unter der Leitung und in der Kraft des echten Heiligen Geistes. Ja? Und Anbetung im Geist in der Wahrheit heißt, du brauchst den Heiligen Geist, um anbeten zu können. Und geistliche Anbetung ist eben innerliche Anbetung. Der Gegensatz ist fleischliche Anbetung. Ich will das mal erklären. Ich glaube, ein Musterbeispiel für fleischliche Anbetung haben wir in der katholischen Kirche. Ja? Die Rituale der katholischen Kirche sind fleischliche Anbetung. Ja? Da kommst du in so einen Kirchenraum rein, der ist dunkel und düster. Dann gibt es da helle Fenster mit bunten Farben. Dann schimmern da irgendwelche Heiligen- und Marienstatuen so golden, Kerzenschimmer flackert. Und man fühlt sich ganz andächtig. Da gibt es noch Weihrauchgeruch. Und dann fühlt sich die Seele irgendwie religiös erhoben. Ja? Und ich weiß es, als suchender Nicht-Christ bin ich da auch manchmal in so eine katholische Kirche reingegangen und habe versucht, mich religiös zu erbauen. Ja? An der Stimmung, die da herrscht, die komisch ein bisschen, aber irgendwie religiös, ehrfürchtig und nett. Ja? Und das ist fleischliche Anbetung. Da geht es um die Sinne, um den äußeren Menschen. Ja? Da spielt der Geist überhaupt keine Rolle dabei. Ja? Und genau das will Gott nicht. Er will nicht einen äußeren Rahmen, wo man denkt, ich kann nur in einer Kirche anbeten. Ja? Wir als Gläubige können überall anbeten, beim Spazierengehen, in unserem Kämmerlein, in einem Gemeindesaal, der aus einer Scheune besteht. Ja? Da braucht es keine Kirchenräume. Ja? Das ist genau der Unterschied. Die Juden konnten nur im Tempel anbeten. Woanders durften sie das eigentlich gar nicht. Ja? Aber wir dürfen überall anbeten, weil die Gemeinde selber ist der Tempel Gottes. Ja? Und genauso heißt es eben auch, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirksam sein muss und nicht das Fleisch, wenn wir unsere Lieder vor Gott bringen. Und wir werden das noch sehen, charismatischer Lobpreis ist eine Verführungsmusik, die das Seele und das Fleisch enorm anregt und appelliert an das Fleisch. Ja? Das ist eine Musik, wo jeder, der sich da reingibt, am liebsten tanzen möchte. Ja? Und die fortgeschrittenen charismatischen Verführungsgemeinden sind inzwischen nichts anderes als eine weltliche Disco-Veranstaltung mit religiösem Vorwand. Da tanzen die Leute sonntagmorgens wie die Irren im Gottesdienst und sind völlig in Trance entrückt und meinen, damit beten sie Gott an. Ja? Das ist ein heidnisches Spektakel, das könnte genauso gut irgendeine New-Age-Tagung sein. Ja? Das ist das, was dabei rauskommt, wenn man eben den Appell an das Fleisch richtet, ja? Sondern der Geist Gottes wohnt in uns und wir beten an im Geist. Und wo beten wir an? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja? Zum Beispiel gibt es ein charismatisches Lobpreislied, das lautet, kommt in sein Tor irgendwie mit fröhlichem Herzen, kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Ja? Und das ist typisch. Wo haben die Juden angebetet? Ja? Die konnten nur bis in den Vorhof des Heiligtums kommen. Ja? Sie durften gar nicht ins Heiligtum, geschweige denn ins Allerheiligste. Da durfte nur der hohe Priester rein. Ja? Aber wir haben als Christen, als Gläubige in Christus eine ganz andere Anbetung. Unsere Anbetung ist im Geist, im himmlischen Heiligtum, im Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes im Himmel. Das lehrt uns der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief lehrt uns, dass wir durch das Blut Jesu Christi Zutritt haben, Hebräer 10, zum himmlischen Heiligtum. Und dort beten wir an, im Geist, auch wenn wir hier unten auf der Erde sind, dem Leib nach. Ja? Und dann kann man sich auch vorstellen, man könnte sich vorstellen, dass die Juden vielleicht vor dem Heiligtum, wenn sie ihre Feste hatten, tatsächlich vielleicht auch mal getanzt haben oder geklatscht haben, das weiß ich nicht. Aber der Priester, der ins Heiligtum reinging, der hat ganz bestimmt nicht getanzt und geklatscht, oder? Aber unser Vorbild ist der Priester, der ins Allerheiligste tritt. Und dort ist Stille und Ehrfurcht und nicht, dass der Mensch mit seinem Fleisch sich da hin und her bewegt und seine Ekstasegelüste auslebt. Ja, das ist total daneben. Also die Charismatiker, die ziehen die Anbetung herunter auf die jüdische Ebene, auf die fleischliche Ebene, ja, und verwechseln das, dass wir eine ganz andere Berufung haben, nämlich Gott im Geist, im himmlischen Heiligtum anzubeten und das in Zucht, in Selbstverleugnung, da hat unser Fleisch nichts verloren. Da geht es auch nicht darum, dass wir unsere Seele kitzeln mit irgendwelcher Musik, sondern da geht es darum, dass der Geist freigemacht wird, Gott anzubeten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ja? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben als Gemeinde eine andere Stellung vor Gott als Israel. Israel war viel ferner. Wir sind viel näher gebracht durch das Opfer des Herrn Jesus. Und das drückt sich dann auch in der Art und Weise aus, wie wir anbeten sollen. Ja? Und auch in der Wahrheit sollen wir anbeten. Und das bedeutet auch letztlich, dass wir die Grundlage für die Anbetung Gottes muss das geoffenbarte Wort Gottes sein. Das, was Gott uns in seinem Wort mitteilt, dein Wort ist Wahrheit, sagte der Herr Jesus in Johannes 17, das muss die Grundlage sein für unsere Anbetung. Ich sage immer als Gegenbeispiel so ein populäres Lied, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ja? Das ist für mich schrecklich, das kann ich gar nicht singen. Das ist ein unbiblisches, seelisches, menschliches, fleischliches Bild. Ja? Finden wir das in der Schrift? Überhaupt nicht. Ja? Da hat man irgendwelche Erinnerungen an Ferienaufenthalte am Meer, aber das ist doch völlig nichtig. Ja? Wir müssen also unsere Aussagen über Gott müssen wir aus der Schrift entnehmen, aus der Selbstoffenbarung Gottes. Ja? Wir können gar nicht Gott anbeten und uns irgendeinen Gott vorstellen, wie er ist, sondern wir müssen uns an das halten, was Gott über sich selbst geoffenbart hat. Deswegen ist wahre Anbetung auch wirklich biblische Anbetung, die wirklich auch die das Wort Gottes zur Grundlage hat, ja? Damit wir verstehen, wie wir Gott nahen können. Und das ist auch so ein Punkt, ja, dass eben die Wahrheit des Wortes Gottes da die Grundlage sein muss. Und zwar die Wahrheit, wie wir sie in dem Neuen Testament geoffenbart finden. Ja? Und nicht auf der Ebene des Alten Testaments allein. Denn der Herr Jesus erklärt in Johannes 4 eben die Anbetung des Alten Testaments eigentlich für überholt und ersetzt durch die neue Stufe der Anbetung in der Gemeinde. Ja, also das sind so diese Dinge. Wahre Anbetung ist eine wunderbare Sache, ein wunderbares Vorrecht. Aber wahre Anbetung fordert auch Zucht und Gottesfurcht. Deswegen, wenn Leute enthemmt und ekstatisch tanzen oder sogar umstürzen in einer sogenannten Anbetungsveranstaltung, das ist ein Gräuel vor Gott. Das ist absolut das Gegenteil von dem, was Gott will. Woher weiß ich das? Nun, die Bibel sagt ganz klar, wo der Geist Gottes wirkt, die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung, Zucht. Ja? Sophronismus ist eine Wesenseigenschaft des Geistes. Das finden wir in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Zucht. Ja? Und das bedeutet, ein geisterfüllter Gläubiger torkelt nicht in der Gegend rum oder tanzt nicht wie irgendwelche Rock- und Popjünger Hip-Hop in einer angeblichen Gegenwart Gottes, sondern er ist beherrscht, zuchtvoll, heilig und gottesfürchtig. Und wenn ihr die Atmosphäre in charismatischen Versammlungen kennt, das ist das absolute Gegenteil von Heiligkeit und Gottesfurcht und Zucht. Ja, da geht es zu, wie gesagt, wie chaotisch. Ich habe ICF-Videos angeschaut von sogenannten Gottesdiensten. Wenn du den Ton ausblendest, denkst du, du bist in irgendeiner Rockdisco, wo die Welt ausflippt. Ja? Kein Unterschied. Und das ist nicht Anbetung im Geist in der Wahrheit. 100% nicht. Ja? Wenn wir uns auch überlegen, das Vorbild für Anbetung im Geist ist im Grund auch Offenbarung 5 und 4, diese Szenen vor dem himmlischen Thron, wo die 12 Ältesten vor Gott niederfallen, ja, und ihm die Ehre geben. Ja, das müssen wir mal vergleichen mit den Szenen, die sich in charismatischen Gemeinden abspielen. Da merken wir, da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen echter Anbetung und dem, was da als Anbetung verkauft wird. Ja? Also Gottesfurcht und Heiligung sind einfach auch notwendig. Ja? Ich habe vorher gelesen in 2. Korinther 7, das ist die Folge dessen, dass Gott heilig ist und wir ein Heiligtum sind. So wollen wir uns reinigen von der Befleckung, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ja? Und genau das wird durch diesen falschen Geist, der in der Charismatik wirksam ist, auch im Lobpreis, zunichte gemacht. Das kann jeder bestätigen, der selber mal drin war. Ja? Das ist unheilig und eben genau nicht ehrfürchtig. Ja? Weswegen auch moderne charismatische Prediger und auch Lobpreismusiker sehr gerne mit den Händen in den Hosentaschen dastehen und flapsig und ehrfurchtslos über Gott reden, ganz bewusst, um die Leute rauszulocken aus irgendeiner Frömmigkeit oder Gottesfurcht, um sie dazu zu bringen, dass sie sich völlig gehen lassen können. Ja? Übrigens auch interessant, immer wieder im Lobpreis Männer, die die Kopfbedeckung aufbehalten, während sie angeblich Gott anbeten. Ja? Aber die Bibel sagt ganz klar, der Mann soll sein Haupt nicht bedecken, wenn er vor Gott betet. Auch interessant, ne? Machen die einfach. Irgendeinen Hut oder eine Käppi aufhaben, während sie da am Schlagzeug sitzen oder Gitarre spielen oder sonst was machen. Warum? Ist das der Geist Gottes, der sie lehrt, ihr Haupt zu bedecken, wo die Schrift sagt, bedeck's nicht? Tja, ja, das nur so nebenbei. Also wie gesagt, der Kern von Anbetung ist eigentlich mündlich gesprochenes Gebet, spontanes Gebet des einzelnen Gläubigen. Aber die Bibel kennt sehr wohl auch Lieder, die zur Anbetung und zum Lob Gottes sein sollen. Das ist ganz klar und da finden wir eben auch eine Schlüsselaussage. Ich lese mal nur eine, nämlich in Epheser 5. Wir haben ja zwei parallele Aussagen, auch in Kolosser 3 ganz ähnlich. Aber ich lese mal Epheser 5 ab Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch nochmal, ja. Geistliche Lieder, sagen die Pfingster und Charismatik, sind Zungengesänge, ja. Aber wenn wir zueinander reden sollen, mit geistlichen Gesängen, dann kann das gar keine Zungengesänge sein, ja? Sonst versteht ja niemand was. Ne? Das muss also verständliche Sprache sein, die da gesprochen wird. Es geht darum, dass das geistgeleitete, inhaltlich geistlichen Inhaltslieder, geistlichen Inhalts sind, die wir vor Gott bringen sollen. Und es ist interessant, dass eben hier und auch in der Parallelstelle steht, dass wir in unseren Herzen singen und spielen sollen. Es geht also nicht um die äußere Form, ja. Und im Grund muss die Musik immer eine dienende Funktion haben gegenüber dem Text. Und bei der Charismatik ist genau umgekehrt. Wichtig ist die ekstasefördernde Rockmusik mit einem Apparat, der sich beliebig aufwendig aufblasen lässt. Ja, also ja, ich habe Lobpreisorchester gesehen mit zwei Schlagzeugen. Ja, eins reicht gar nicht. Zwei müssen da sein. Ja, 5, 6 E-Gitarren. Ja. Und dann noch irgendwie ein E-Piano und voller Aufwand und dann ein riesen Lautsprecher, Lautstärke, dass die Leute es fast nicht aushalten. Ja? All das muss benutzt werden, um die Leute in Ekstase zu bringen. Das ist absolut das Gegenteil. Wie gesagt, singt Gott in Gnade. Ja? Singt ihm lieblich. Und das ist, wer unterscheiden kann, merkt da auch ganz deutlich, dass es Unterschiede gibt. Und es ist auch ganz von der Lehre her, das kann ich nur ganz kurz beleuchten, ist es eben so, dass Musik nicht neutral ist. Das ist eines der Grundargumente der Befürworter von charismatischem Lobpreis, die sagen, jede Musik ist Gottes Musik. Gott hat die Musik geschaffen, jede Musik gefällt dem Daddy, dem himmlischen Papa. Ja, so wird es ja dann so auch ausgedrückt. Ja. Und das ist einfach eine Lüge des Teufels. Ja, und die Bibel zeigt ganz klar, es gibt eine gottlose Musik und eine gottesfürchtige Musik. Ja? Es gab, und die erste Musik, die erwähnt wird, ist die gottlose. Nämlich Jubal, der Vater aller Flötenspieler, der kommt aus der Linie Kains, aus der Linie der Gottlosen. Ja? Und wir finden jede Menge Beispiele von weltlicher Unterhaltungsmusik und auch weltlicher Götzenmusik. Ich erinnere nur an dieses Zitat eben aus dem Propheten Daniel, ja, wo praktisch dann da gesagt wird, auch von diesem Geist Götzen Lobpreisorchester, sage ich mal, etwas spitz, ja, das da erwähnt wird. Ja, da heißt es, Vers 5, Daniel 3, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Also das war schon immer so, dass die Heiden für ihre religiösen Rituale, für die Anbetung des Satans und der Dämonen Musik benutzt haben. um die Leute in die richtige Stimmung zu versetzen. Ja? Es gibt also Götzenmusik, dämonische Musik, dämonisch inspirierte Musik. Und das finden wir zum Beispiel genauso in den ganzen Götzenvölkern, ja, zum Beispiel in Afrika oder so, ja, die Götzenanbetung. Und das hat direkt was mit uns zu tun. Damals war es und ist auch heute noch so in diesen Stämmen, die das noch sich bewahrt haben, dass da zu Trommelrhythmen und Musik die Leute getanzt haben, bis sie in Ekstase gefallen sind und bis die Dämonen praktisch in sie eingezogen sind. Und dann waren die happy, dann hatten die ihr ekstatisches Erlebnis und damit war eigentlich der Höhepunkt von diesen religiösen Zeremonien erreicht. Ja? Und das Geheimnis waren Trommeln und Trommelrhythmen. Und das hat sich fortgesetzt im Voodoo und das ist im Grund der Keim und der Kern der charismatischen Lobpreismusik über Rock- und Popmusik und Gospel, ist das praktisch hineingekommen in die Christenheit. Und wir haben deswegen auch in der Christenheit sehr wohl große Unterschiede zwischen echter geistlicher Musik und einer gefälschten Musik, die aus dem Heidentum und aus dem Götzendienst stammt. Der Bruder Roger Libi kann das viel besser erklären. Ich bin kein Kenner von Musik an und für sich, sondern nur ein betrübter Kenner von charismatischem Lobpreis. Das einfach deshalb, weil meine Frau Lobpreisleiterin war früher in der Charismatik und ich war im Lobpreischor und habe da mitgesungen und die Leute mit in die Ekstase geführt. Ja, deswegen wissen wir was über charismatischen Lobpreis, aber nicht über Musik. Aber der Roger hat es sehr schön erklärt, den Unterschied zwischen christlicher Musik, die übrigens aus der jüdischen Tempelmusik entstanden ist und damit auch letztlich von Gott ein Stück gesegnet und geleitet war, und den heidnischen Musikarten, die eben immer auch ein Stück ekstatisch und die Seele manipulierend waren. Ja? Das kann ich nicht so gut erklären, aber das könnt ihr euch mal anhören, da hat er einige Vorträge drüber gehalten. Tatsache ist, dass es eben diese zwei Linien der Musik gibt, die heidnische Musik des Götzendienstes und die göttliche, von Gott wohlgefällige geistliche Musik, die schon im jüdischen Tempeldienst, in den Psalmen, in den Anbetungschören der Leviten vorgeschattet war. Ja? Das war Gott wohlgefällig. Das hat Gott selber eingerichtet durch David. Und da sehen wir auch eben, dass Musik dort auch eine Rolle spielte. Aber die Musik wurde uns nicht überliefert, sondern der Text. Ja, das zeigt uns auch, was ist denn eigentlich wichtig in biblischer Anbetung. Der Inhalt, der Text, der Gott verherrlicht, nicht die Musik, die soll dienen. Ja? Und das war auch immer das Wesen geistlicher Musik. Da war nicht die Musik im Vordergrund, da ging es nicht darum, dass man sich an der Musik irgendwie total in eine Verzückung arbeitet, sondern es ging darum, dass die Musik dazu gedient hat, den Text gemeinsam in einer guten Form vor Gott zu bringen. Ja? Die hatte eine dienende Funktion. Man kann halt im Chor, könnte man auch beten, aber man kann das viel besser, wenn man eine Melodie hat, mit der man gemeinsam singt. Aber es ist letztlich nicht so wichtig, was für eine Melodie das ist. Ja? Aber umgekehrt ist es so, dass zum Beispiel die Charismatiker öfters schon bezeugt haben, wenn wir Power-Anbetung machen, dann singen wir manchmal gar nichts, sondern wir spielen nur instrumental irgendwelche Melodien und dann sind die Leute hin und weg und der Geist wirkt. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Ja? Das ist das Problem. Also da geht es gar nicht um den Inhalt, um die Worte, sondern es geht um die Musik. Und das möchte ich ein bisschen genauer mit uns betrachten. Einfach auch die Frage, wie eben die charismatische Musik zu bewerten ist und wie sie auch entsteht, das sollten wir etwas genauer noch miteinander behandeln. Zunächst mal möchte ich einfach als selber auch Insider und Kenner das Ganze mal beschreiben, was eigentlich dieses Lobpreisritual in der Charismatik selber für eine Funktion hat. Ja? Also die allermeisten charismatischen Veranstaltungen werden begonnen mit einer Zeit des gesungenen und gespielten Lobpreises. Es gibt also ganz wenige Versammlungen, die nicht mit Lobpreis angefangen werden. Und der Lobpreis, das sind manchmal Zeiten zwischen 20 Minuten und einer ganzen Stunde. Ja, also oftmals heute wird mehr Zeit im Lobpreis verbracht als zum Beispiel mit der Predigt. Es kann durchaus sein, die Predigt dauert 20 Minuten und der Lobpreis 40 Minuten, ja, oder 60. Ja. Also das bedeutet schon, das ist ein ganz starker Akzent auf der völlig falschen Seite. Ja. Und Tatsache ist, dass eben dieses Lobpreisritual eine Schlüsselfunktion hat für das Funktionieren charismatischer Gottesdienste und Versammlungen. Ja, ich nenne Gottesdienst mal in Anführungsstrichen. Und zwar geht es einfach darum, diese Lieder haben eine ekstasefördernde, euphorisierende Wirkung. Das heißt, man kommt durch dieses Wirken dieses falschen Geistes, der da in diesen Liedern sich entfaltet, kommt man in eine Art von Trance und euphorischer Freude herein. Das ist wie ein milder Rauschzustand. Ja? Und das ist das, was die Charismatiker suchen, was sie brauchen. Ja? Und das wird ganz bewusst aufgebaut. Ja? Also meine Frau, die hatte auch da, wo sie unter diesem falschen Geist war, ein Gespür, jetzt kommt das Lied und dann kommt noch das Lied und jetzt kommt ein Zungengesang und jetzt kommt das Lied und wenn wir das Lied singen, dann ist der Durchbruch da. Dann sind alle irgendwie wie verzückt und verzaubert und keiner prüft mehr, keiner ist mehr nüchtern, sondern jeder wartet nur drauf, jetzt will ich es erleben, jetzt will ich Gott spüren, jetzt will ich. Ja? Und dann kommen auch die Dinge, dann kommen die Weissagungen, dann fallen die Leute um, dann gibt es Dämonenaustreibung, dann passiert was. Ja? Vorher passiert gar nichts. In der Versammlung, da ist es trocken und langweilig. Aber wenn der Lobpreis funktioniert hat, wenn der Durchbruch gekommen ist, so haben wir das da auch benannt, dann sind die Leute so weit, dass sie völlig offen sind für diesen falschen Geist. Und das dann prüfen die auch nicht mehr. Der Prediger und der Prophet kann ihnen alles erzählen. Ja? Da gibt es keinen Widerstand, keine Fragen mehr. Ja? Offene Bibeln gibt es dort sowieso nicht. Ja? Und dieser Lobpreis, der ist am Anfang. Und dann ist ja das Wort Gottes noch gar nicht gepredigt worden. Ja. Und das ist im Grund eben diese Sache. Und da wird genau geguckt, welche Lieder haben welche Kraft. Ja. Und es gibt bestimmte Schlüssellieder, die setzt man ganz bewusst ein, um die Leute vollends rüberzubringen über die Grenze, dass sie in die Ekstase hineinkommen. Ja. Und je nachdem kann das sehr, sehr massive Ekstase sein oder etwas gemäßigter. Wisst ihr, wenn ihr solche Lieder in einem nüchternen, biblisch orientierteren Gemeinde singt, dann merkt man diese Wirkungen nicht so stark. Ja. Aber diese Lieder sind aus einem falschen Geist inspiriert. Und das ist das Problem. Ja. Ich darf das auch erzählen. Meine Frau selber, wo wir in der Charismatik waren, die hat in Zungen gebetet und die hat plötzlich 3 Lieder empfangen. Text und Melodie, innerhalb von Minuten war das da, sie hat es nur aufgeschrieben. Die haben wir natürlich nie wieder gesungen, seit wir da draußen sind. Ja? Also der falsche Geist inspiriert, er gibt ein. Übrigens ist das ganz klar, das ist das, was zum Beispiel auch mit weltlichen Künstlern passiert. Ja? Früher gab es dieses Bild oder diese Vorstellung von den Musen, von den Dämonen, so haben die Griechen das ja ganz schön gesagt, die Dämonen geben uns die Kunst ein. Die Dämonen inspirieren den Bildhauer, die Bilder zu hauen und den Musiker die Musik zu machen und den Dichter zu texten. Das ist absolut richtig. Ja? Und ganz viele Dinge, deswegen sind auch viele deutsche Denker und Dichter und Schriftsteller im Grund ein Stück dämonisierte Menschen gewesen. Ich erinnere bloß an Goethe und seinen Faust. Ja, da ist auch Inspiration. Und da weiß man auch, von welcher Ecke die Inspiration ist. Ja? Und diese Inspiration aus der Geisteswelt, die wird gesucht von den Pfingstlern und Charismatikern. Ja? Ein charismatischer Musiker, der betet in Zungen und bittet den falschen Geist, gib mir jetzt ein Lied. Und dann kriegt er ein Lied. Ja, und dann wird es gedruckt und tausendfach verbreitet und ist plötzlich ein Hit. Ja? Also das müssen wir uns ganz klar machen. Diese Lieder sind nicht zu trennen von dem Irrgeist, von dem falschen Geist, der in dieser Bewegung wirkt. Und das wollen manche Christen aus etwas nüchternen Kreisen nicht wahrhaben. Die denken, ja, diese charismatischen Lehren und Praktiken, das machen wir nicht. Ja, wir beten nicht in Zungen und wir lassen keine Leute umfallen. Aber die Lieder sind schön, die singen wir mal ganz fleißig. Ja. Und warum sollen wir nicht auch eine Band haben mit Schlagzeug? Ne? Das ist natürlich interessant, wenn du die Lieder anfängst zu singen, dann hat man irgendwie das Gefühl, da müsste noch mehr Power dahinter, ja? Lass uns doch mal eine E-Gitarre dazu nehmen. Und dann irgendwann landest du beim Schlagzeug, weil dann wird noch mal diese verführerische Power noch stärker. Aber was ist das? Ja, das ist Rock- und Popmusik. Ja, ich kann da gerne auch ein paar Zitate bringen, aber die charismatischen Lobpreisleiter wissen ganz genau und sagen das auch ganz klar, unsere Musik ist Rock und Pop, angepasst auf die christliche Ebene. Ja? Und Rock- und Popmusik ist Ekstasemusik, die von Dämonen inspiriert ist, ganz klar. Ich könnte jetzt Zitate bringen, ich mache es jetzt aus Geschwindigkeitsgründen nicht, damit wir schneller fertig sind, aber Jimi Hendrix hat zum Beispiel das ganz klar zugegeben, dass er Rhythmen verwendet, Trommelrhythmen, die aus dem Voodoo-Zauberritualen entlegen sind. Und er sagt im Grunde, Pop- und Rockmusik ist Voodoo. Ja? Das verzaubert die Leute, es bringt sie in die Ekstase. Und die Pop- und Rockmusiker sagen, ist ja gut so, das wollen wir ja, wir brauchen ja Ekstase. Ja? Und genau diese Ekstasemusik verwenden die Charismatiker, um ihre Leute offen zu machen für das Wirken des falschen Geistes. Und dann stürzen die Leute um und fangen an zu zappeln und zu schreien und hysterisch zu lachen. Ist das der Geist Gottes? Jeder, der biblisch prüfen kann, kann ganz klar sagen, das kann gar nicht der Geist Gottes sein. Ja? Der Geist Gottes wirkt Zucht, Besonnenheit, Heiligkeit, Nüchternheit, Wachheit, nicht Trunkenheit und Trance und Ekstase. Ja? Aber genau das wird bewirkt durch dieses Liedgut. Das hat eine Schlüsselrolle darin, eine Gruppe von Charismatikern in einen solchen Ekstasezustand zu bringen, sodass der Geist machen kann, was er will und niemand widerstrebt mehr, niemand wacht mehr und denkt, Moment mal, ist das wirklich biblisch? Die Fragestellung ist lächerlich in dem Rahmen. Ja? Die wird gar nicht gestellt. Das wäre schon fast als Lästerung bezeichnet worden. Und in dieser, für diese Atmosphäre, die hypnotisierend ist, ist eben die charismatische Musik ganz entscheidend verantwortlich. Da geht es also nicht nur um den Text. Ja, ich könnte also mehrere Zitate von Lobpreisleitern auch anführen, die sagen, am stärksten wirkt der Geist, wenn wir gar nicht singen, sondern wenn wir nur instrumental spielen. Ja? Also die Musik selber hat diese Wirkung. Und es zeigt sich auch ganz deutlich umgekehrt, kann sich jeder auch mal selber vorstellen, wenn man jetzt charismatische Lieder nehmen würde und würde die zu den alten Lutherchorälen oder zu irgendwelchen alten Glaubensliedermelodien singen. Meint ihr, dass da dieselbe Wirkung rauskäme? 100% nicht. Ja? Kann man ganz klar sehen. Und wir haben auch gewusst, im Lobpreis, wir haben ab und zu einmal so ein altes Lied reingebracht, am Anfang. Ja? Aber wenn du jetzt gegen Spitze des Lobpreises ein altes Lied reingebracht hättest, du hast alles kaputt gemacht. Ja? Dann wäre die ganze Stimmung gekippt und die Leute hätten nicht mehr in diese Ekstase kommen können. Ja? Weil diese Lieder sind aus einem anderen Geist. Ja? Aus einem nüchternen, ruhigen Geist, der eben nicht in Ekstase irreführt. Ja? Und das ist das große Problem, das viele nicht sehen. Die Melodie ist entscheidend auch für die Verführung, auch wenn die Texte natürlich oft auch unbiblisch und verführerisch sind. Und was noch viele nicht verstehen, was aber ganz deutlich ist, diese unbiblischen Texte haben auch letztlich zum Teil eine magische Funktion. Und das hängt damit zusammen, dass die Charismatiker in ihren zahlreichen Irrlehren haben sie eben auch diese Irrlehre. Unser Bekenntnis bewirkt, dass das Reich Gottes freigesetzt wird und sich ausbreitet in der Welt. Also unser Lobpreis schafft Jesus Raum, dass er regieren kann. Und deswegen die ganz viele charismatische Lieder, wo es heißt, betet den König an, preist König Jesus, erhebt ihn, das Reich Gottes proklamieren wir, das ist im Grund Zauberei. Das ist eine magische Proklamation. Der Charismatiker denkt, wenn wir das jetzt aus voller Brust alle miteinander singen, dann weichen die Fürstentümer der Finsternis und fliehen in ihre Ecken und Jesus kann sein Reich hier ausbreiten. Ja? Aber das bedeutet, der Herr Jesus wird als machtlos hingestellt und sein Reich ist davon abhängig, dass Charismatiker in die Finsternis hinein proklamieren, wir proklamieren das Reich Gottes. Ja? Und dann kommt's. Und wenn wir nicht proklamieren, dann ist Jesus machtlos. Ich sage es mal so. Das ist genau das, was proklamiert wird. Ja, ich könnte Beweise in meinen Schriften, ich sage euch nachher, wo das alles steht, liefern. Das ist das Problem. Ja? Das ist im Grund praktizierte Zauberei, ganz fromm. Ja? Magische Proklamation. Da sagen die Leute, wir setzen das Reich Gottes frei. Was ist denn das für eine Vorstellung? Ja, überlegt euch mal. Wir setzen es frei. In unseren Lippen ist die Macht, den Teufel zu vertreiben. Manche Lieder werden für die Dämonen gesungen statt für Gott. Aus dieser Irreführung raus. Ja? Wir singen jetzt mal Lobpreislieder, damit die Fürsten der Finsternis über dem Hemberg weichen müssen und fliehen. Denn da wird Erweckung passieren. Das Reich Gottes wird freigesetzt durch unseren Lobpreis. Ja? Also Graham Kendrick, die ganze Jesusmarschbewegung ist speziell mit diesen Liedern aufgetreten. Aber dieses magische Denken ist auch bei anderen drin. Wenn wir Lobpreis machen, dann fliehen die Mächte der Finsternis. Ja? Und genau das Gegenteil ist der Fall. Dass Dämonen in diesem Lobpreis wirken und die Leute kirre machen, in Verführung hineinbringen. Ich bin froh, also es gibt bei uns, glaube ich, einige in unseren Reihen, die können das aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen. Ja. Ja, das sind die Tatsachen. Und das ist diese ernste Herausforderung, die vor uns steht, wenn wir diese Lieder einfach vormarschieren lassen. Und das Problem ist, dass eben die Lieder vor allen Dingen einen Appell haben an junge Christen, die noch nicht viel Erfahrung und geistliches Unterscheidungsvermögen haben. Nicht viele biblische Gründungen. Ja? Und dort geht es hauptsächlich über das Bauchgefühl. Die gefallen mir, die machen mir Spaß. Da habe ich Freude dran. Das ist nicht so langweilig und nicht so öde wie die alten Lieder. Ja? Und da ist eben auch oft das Problem, dass diese jungen Menschen sich gar nie wirklich durch Buße gereinigt haben vom Hören von Rock- und Popmusik. Und weltliche Rock- und Popmusik ist genauso dämonisch wie die charismatische Rock- und Popmusik. Und das ist auch die Brücke. Ja? Wer nicht als Christ, ich habe damals noch alle meine Rock- und Popplatten zerbrochen, wo ich mich bekehrt habe mit 30 Jahren. Ja, da habe ich irgendwann gemerkt, das passt hier nicht mehr zusammen. Und das landete alles auf dem Müll. Ich habe gewusst, jetzt ist eine andere Musik dran. Viele junge Christen, wenn sie sich heute bekehren, wie auch immer, dann schmeißen sie die alten Platten nicht weg, sondern sie kaufen sich jetzt christlichen Rock und White Metal und was nicht alles und christlichen Hip-Hop statt weltlichen dazu, hören aber meistens das Weltliche weiter. Und dann ist es klar, die haben keine geistliche Vorstellung von geistlicher Musik. Ja? Und das ist eine Not, denn wie gesagt, über diese Lieder kommt eine Unterwanderung, eine geistliche Unterwanderung auch bibeltreuer Gemeinden zustande. Ich möchte das einfach noch zum Abschluss nochmal mit uns lesen. Zwei Zitate eben auch von Brüdern, die ein Stück im Gemeindedienst bibeltreuer Gemeinden stehen und die diese zersetzende Wirkung von charismatischem Liedgut auf nüchterne bibeltreue Gemeinden bezeugen. Der eine ist der Peter Masters, den kennt ihr wahrscheinlich, Prediger vom Metropolitan Tabernacle, also praktisch der Gemeinde, die Spurgeon gegründet hat in London. Ja, und er sagt: Gemeinden, die einst die Rechtfertigung allein durch Glauben verteidigten und sich von charismatischem Gedankengut fernhielten, kamen unter gewaltigen Druck, die weltlich ausgerichtete Anbetung im charismatischen Stil einzuführen. Diejenigen, die dies taten, wurden bald geprägt von den neuen Liedern, die sie sangen und der Musik, die sie spielten. Bald sahen sie keinen großen Unterschied mehr zwischen sich selbst und denen, die die neuen Lieder machten. Diese Gemeinden werden jetzt schrittweise, aber unaufhaltsam in die Welt des charismatischen und ökumenischen Evangelikalismus hineingezogen. Während sie sich früher weigerten, ihre bibeltreue Prägung aufzugeben, die Lehre zu verfälschen oder charismatische Erscheinung zu akzeptieren, werden sie jetzt überwältigt von der euphorisch wirkenden Droge der modernen Anbetung. Manchmal bleibt die Verkündigung noch gesund, aber wie lange, wenn sich einmal die grundlegenden Werte der Gemeinde geändert haben? Ob ihre Befürworter das nun erkennen oder nicht, die moderne Anbetungsbewegung ist das Werkzeug der Stunde, mit dem die lehrmäßigen Mauern Zions niedergerissen werden. Wie angestrengt muss sich der Erzfeind der Gemeinde und der menschlichen Seelen daran arbeiten, eine solche Katastrophe zu bewirken. Die neue Anbetungsszene ist ohne jeden Zweifel unser Gegner, nicht unser Freund. Wenn wir der neuen Anbetung auch nur den kleinsten Raum gewähren, wird sie die höchste Tätigkeit zerstören, die uns anvertraut ist, die ehrfürchtige, einsichtige und freudige Darbringung von geistlichem Lobpreis. Diejenigen, die damit anfangen, ein neues Anbetungslied bei jedem Gottesdienst zu singen, werden bald zwei singen, dann drei, dann werden sie eine Band einführen und so geht es weiter. Es ist sehr bemerkenswert, dass überall, wo Evangelikale die neue Anbetung willkommen geheißen haben, ein erkennbarer Verlust an Ehrfurcht aufgetreten ist, verbunden mit Weltlichkeit und Oberflächlichkeit. Aus der Erfahrung vieler Gemeinden ist es offenkundig, dass die neue Anbetung Holz, Heu und Stroh einführt und die Kraft und Herrlichkeit des echten Lobpreises raubt. Wo wird Ihre Gemeinde in 10 oder 20 Jahren stehen? Wird sie eine leichtfertige, seichte, auf Vergnügungen beruhende Gemeinschaft sein, die aus dem Brunnen dieser Welt trinkt und aller Stärken des echten biblischen Christentums beraubt ist? Ist sie dann zu einer charismatischen Gemeinde geworden, wo die Anbeter tanzen oder zu Boden stürzen? Wird es gar nicht mehr erkennbar sein, dass sie einst eine konservative Gemeinschaft war, die die Bibel liebte? Oder wird sie immer noch durch die Kraft Gottes für die Wahrheit einstehen? Die Schrift ist wichtig. Grundsätze zählen immer noch. Wir müssen den Herrn lieben und ihm in allen Dingen gehorchen. Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand Ihnen Ihre biblische Anbetung raubt. Was immer der Preis sein mag, halten Sie fest an einer auf Gott ausgerichteten Anbetung, die nicht von fleischlichen Erfindungen befleckt ist, bis der große Tag kommt und die Schatten fliehen und wir hingerissen unseren König anschauen werden, dessen alles übertreffende Herrlichkeit in alle Ewigkeit nicht mehr von den Dingen dieser Welt verdunkelt sein wird. Peter Masters, Worship in the Melting Pot. Ein wertvolles Buch, das leider nicht auf Deutsch erhältlich ist. Ja, also hier geht es einfach auch um einen geistlichen Ringkampf. Der Feind versucht, durch die Lobpreislieder bibeltreue Gemeinden und Christen zu unterwandern und ein Stück in diese Richtung des modernen ökumenischen Evangelikalismus zu verführen. Das ist wie ein Sauerteig. Ja? Und viele haben mit Recht gesagt, das sage ich auch, die charismatischen Lieder sind das trojanische Pferd. Ne? Ihr kennt diese Sage, dass in der Belagerung Trojas alle die Trojaner standgehalten haben und dann haben die Belagerer ein Geschenk eingeschmuggelt, ein wunderschönes Pferd haben sie da vorne hingestellt und das wurde dann praktisch da reingenommen von den Trojanern und da waren lauter Soldaten drin und wo sie dieses Pferd drin hatten, war die Belagerung vorbei und Troja war gefallen. Ja, von innen heraus verführt durch etwas, was angenehm und gut aussah, aber in Wirklichkeit vergiftet und feindlich war. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja, man sagt sich, nein, nein, die Charislatik lassen wir draußen, aber die Lieder nehmen wir rein. Und dann beginnt die Verführung von ihnen. Und das hat auch damit zu tun, weil aus meiner Sicht dieses Liedgut ein Gräuel vor Gott ist. Und weil Gläubige, die dieses fremde, falsche Feuer vor Gott bringen und zulassen, dass diese falsche Anbetung vor den Thron Gottes gebracht wird, die werden irgendwann mal dahingegeben in die Verführung. Und dann geht eins ums andere. Und wie das der Peter Masters geschildert hat, wir könnten jeder in der Schweiz und in Deutschland zig Gemeinden nennen, die genau diesen Weg in den letzten 30, 40 Jahren genommen haben. Es geht ja schon lange. Und ganz viele Kreise, die ganze evangelische Allianz, diese ganzen Kreise sind längst erobert. Da ist längst die Mauern Trojas gefallen. Es geht jetzt um die wenigen bibeltreuen Kreise und auch dort ist der Kampf da. Und auch dort gibt es junge Christen, die sagen, warum denn nicht? Ich hätte gerne dieses Liedgut. Und da müssen wir in Liebe, in Weisheit, mit biblischen Argumenten freundlich widerstehen und sagen, ihr Lieben, es geht nicht. Ja? Um des Herrn Jesus willen. Nicht, weil wir einen engen Musikgeschmack haben und irgendwelchen Leuten ihr Vergnügen nicht gönnen, ja? Sondern weil es wirklich darum geht, wird der echte Herr Jesus angebetet oder kommt hier ein falscher Jesus und ein falscher Geist hinein, der letztlich das ganze Werk, die ganze mühsame Aufbauarbeit von bibeltreuen Brüdern über Jahrzehnte kaputt machen kann. Entweder kommt es zu Spaltungen, ja, weil wenn man nämlich diesen Lobpreis reinlässt und die jungen Leute mal Feuer gefangen haben, falsches Feuer, dann wollen sie mehr. Und sobald irgendwann mal die Gewissensgrenze von den Älteren erreicht ist, sagen die, gut, dann gehen wir weg und gehen ins ICF. Ja. Das ist jetzt die moderne Adresse, ja, das könnte auch was anderes sein. Der Peter Wenz, der hat bei uns in Stuttgart vor den Toren, der hat 5000 Leute zusammengeklaut, Gottesdienstbesucher, und ich würde sagen, 3/4 von denen kommen von irgendwelchen Jugenden aus den Methodisten, aus den Baptisten, aus dem CVJM, aus der Kirche, aus den Pfingstgemeinden. Ja? Warum? Das ist die große Show gewesen. Da ging die Post ab und die Leute sind dort abgezogen worden. Ja? Und wenn man eine Jugend mal so weit hat, dass sie dieses Lied gut akzeptiert, dann wollen sie die volle Dröhnung und die kriegen sie nicht in irgendeiner konservativen Gemeinde, dann gehen sie ins ICF. Dort dürfen sie Anbetungstanz, Hip-Hop vor Gott bringen, ja? Und meinen, das sei biblisch Anbetung und Gott wohlgefällig. Wisst ihr, das ist das Problem. Ja? Wir müssen in Liebe widerstehen. Wir müssen sagen, das gibt es bei uns nicht. Diese Musik bleibt draußen. Ja? Lieber muss man den ein oder anderen jungen Menschen blutenden Herzens gehen lassen, als dass man diese Sachen hineinbringt und dann das Ganze durchsäuert und verdorben wird. Das sind bittere Dinge. Ja? Und ganz oft kippen Gemeinden, weil es gerade die Kinder von Ältesten sind, die plötzlich charismatisch werden und die dann, wo dann die Ältesten sagen, ja, also jetzt müssen wir doch die Tür aufmachen, ja. Ich will doch meinen Sohn und meine Tochter nicht verlieren. Die sollen bei uns sich wohlfühlen weiterhin. Ja? Also ich sage nur, das sind Kämpfe. Ja? Da geht es nicht darum, dass man hartherzig irgendwie sagt, nichts da kommt nicht in Frage. Wir müssen argumentieren. Deswegen, ich habe auch Bücher geschrieben, Studien gemacht, Zitate zusammengestellt, wo man auch Menschen, die wirklich fragend sind, belegen kann, warum das gefährlich ist, diese Art von Musik. Ja? Viele wollen das ja gar nicht hören. Ja? Aber wer das hören will, wir brauchen Argumente, wir brauchen Liebe, wir brauchen Geduld, aber wir brauchen auch eine Festigkeit, eine Entschiedenheit. Dieses fremde Feuer kommt nicht auf unseren Altar. Ja? Dazu möchte ich Mut machen, das ist keine leichte Sache und ich denke, es ist auch gut, wenn wirklich wir alle, die wir das verstehen und innerlich bejahen können, beten zu Gott, dass der Herr auch noch Gemeinden beschützt, auch jungen Menschen Einsicht gibt in die Gefährlichkeit dieser Lieder und dieser charismatischen Lobpreisströmung, dass der Herr noch manche junge Menschen auch vom ICF und aus diesen ganzen Trendgemeinden rettet. Dort sind ganz viele Kinder von bibeltreuen Christen, die ihre erste Jugendzeit in einer konservativen Gemeinde verbracht haben. Also wir kennen selber ein paar Familien von Ältesten von bibeltreuen Gemeinden, wo mindestens ein Kind beim ICF ist, ja, in der Schweiz jetzt. Ja. Und es ähnlich ist es auch in Deutschland. Da darf man drum beten. Das ist ein geistlicher Kampf und ein geistliches Anliegen. Aber es geht darum, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, ein heiliges Priestertum zu sein, ja, dann müssen wir in dieser Frage klar stehen und eben ein heiliges und reines Lobopfer vor Gott bringen, auch wenn uns das einiges kostet, und diese Verunreinigung und Verführung um jeden Preis vermeiden und zurückweisen. Da möge der Herr uns Kraft dazu schenken. Ja, und damit möchte ich schließen und noch zum Gebet aufrufen. Wir wollen noch aufstehen und ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, ja, wir sehen, dass wir in gewaltige geistliche Kämpfe hineingestellt sind in dieser letzten Zeit. Wir sehen, wie der Widersacher mit raffinierten Methoden versucht, ja, Verführung, falsche Geister, falsches Evangelium, auch einen falschen Jesus einzuschleusen in die Gemeinden, unter die Gläubigen zu bringen, ihre Herzen abzuwenden von der einfältigen Hingabe an dich. Ach Herr, und du mögest uns doch beistehen, dass wir da wirklich Klarheit bekommen, dass wir verstehen, worum es geht, dass wir auch die Listen des Teufels durchschauen und auch dieses trojanische Pferd der Lobpreismusik wirklich klar geistlich einordnen und durchschauen, dass wir uns selber davon reinigen, wo wir diese Lieder, wo wir vielleicht auch christliche und nichtchristliche Rock- und Popmusik gehört haben oder geduldet haben, Herr, da mögest du uns von aller Befleckung reinigen und uns die Kraft geben, wirklich auch ja, geheiligte Musik, geheiligte Lieder, die wirklich auch ruhig und klar sind und nicht Ekstase fördern, zu bewahren und solches Liedgut zu fördern in unseren Gemeinden, auch in unserem persönlichen Gesang und Konsum von Liedern. Bitte schenke du da Reinigung, schenke du uns ein Verständnis von diesen Aufgaben, ein Verständnis, wie wichtig es dir ist, ja lautere und reine und heilige Anbetung zu bekommen. Herr, und schenk uns, dass wir darin doch wirklich auch zunehmen, dass wir Anbeter im Geist und in der Wahrheit sind, die den Vater anbeten, die auch dich anbeten, Herr Jesus, so wie es dir wohlgefällig ist. Dazu stärke uns und hilf uns und segne du auch einfach die Frucht dieser Verkündigung, dass noch manche aufwachen und noch manche den Weg klar mit dir gehen. Amen.